Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Aus Österreich besucht mich heute Nestmodell-Mama und Podcast-Kollegin Barbara Melmer und wir sprechen über den Umgang im Nestmodell. Servus, Barbara. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Ich habe deinen Podcast entdeckt zum Nestmodell und das hat natürlich meine Neugier geweckt. Deswegen erzähl uns doch mal, wie kam das Thema Nestmodell zu dir?
Das Thema Nestmodell kam insofern zu mir, dass ich einige Freunde habe, die sich scheiden haben lassen. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum die die Wohnungen auflösen, sich beide in schlechtere Wohnsituationen begeben, die Kinder pendeln müssen, Kinderzimmer haben, die halbe Woche leer stehen. Das war mir total unklar. Und ich habe mir gedacht, da muss es doch bessere Lösungen dafür geben. Und ein paar Jahre später war es dann bei mir so weit, dass meine Beziehung nicht mehr so war, wie ich sie auf Dauer haben hätte wollen. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir eine kleine Wohnung uns zulegen. Wir wollten uns einfach ein bisschen Freiraum geben. Wir haben uns eine ganz kleine Mietwohnung genommen. Und die haben wir dann unter der Woche wechselseitig bewohnt. Also zwei, drei Tage er. Und am Wochenende waren wir weiterhin gemeinsam bei den Kindern. Und so hat das eigentlich begonnen.
Und seit wie lange lebt ihr das?
Seit über 4 Jahren.
Ah.
Wobei wir die gemeinsame Wohnung haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt jeder eine eigene mittlerweile. Das war mehr als Übergangslösung gedacht, dass wir mal sehen, wenn wir uns mehr Freiräume geben, finden wir wieder zueinander oder nicht. Und falls nicht, war von Anfang an geplant, dass wir nach einem Jahr uns jeder was Eigenes suchen.
Dann war das eine Übergangszeit auch im Sinne von einer Ambivalenz für eure Beziehung und wurde dann aber auch euer Umgangsmodell nach der Trennung.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mir im Nachhinein fast wünschen würde, wir hätten das mit dieser Zweitwohnung früher gemacht, weil vielleicht wäre es dann anders gekommen, ich weiß es nicht.
Was sind denn deiner Erfahrung nach günstige oder ideale Voraussetzung für ein Nestmodell? Aus deiner eigenen Erfahrung heraus, aber auch aus Gesprächen mit anderen, die Nestmodell praktizieren, für deinen Podcast zum Beispiel.
Es gibt eine Sache, die absolut unabdingbar ist und eine Sache, die super hilfreich ist. Motivation und Mediation. Also die Motivation muss von beiden da sein. Es kann nicht sein, dass einer ein Nestmodell unbedingt will und dem anderen Partner aufs Auge drückt. Weil dann wird das nichts. Es ist wirklich wichtig, dass das beide von Herzen wollen und an einem Strang ziehen. Das ist das eine. Und das zweite, was jetzt nicht notwendig ist, aber was ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann, ist die Mediation, dass man sich jemanden sucht, der einen wohlwollend bei dem Prozess begleitet. Jemand Professionellen.
Das höre ich als Mediatorin natürlich sehr gern, dass du das empfiehlst. Kann ich auch aus eigenen Erfahrungen her sagen, dass es hilfreich ist, wenn die Eltern sich gemeinsam für ein Modell entscheiden. Meiner Erfahrung nach gilt es für alle Umgangsmodelle. Aber je mehr Alltag geteilt wird, desto wichtiger ist die Kooperation. Und wenn eine Person was gegen ihren Willen machen soll, klappt das nicht auf Dauer in aller Regel. Also Motivation und Mediation. Und so von äußeren Faktoren her, was für Konstellationen denkst du, sprechen für ein Nestmodell und wann ist deiner Erfahrung nach es eher eine große Herausforderung, das Nestmodell zu leben?
Wenn ich zur Motivation noch sagen darf, warum sie so wichtig ist, und zwar weil das Nestmodell den Eltern mehr abverlangt als meiner Meinung nach jedes andere Trennungsmodell. Ich halte das Nestmodell für Eltern für sehr anstrengend, weil es keine Vorbilder gibt. Man muss sich seinen eigenen Weg finden. Eltern, die im Wechselmodell leben, wird man viel im Freundeskreis haben oder wird man öfters besprechen können. Du, wie machst denn du das? Man wird, weil es eben noch so selten ist, selten sich mit Freunden austauschen können über Probleme. Das ist die eine Schwierigkeit. Und warum die Motivation noch so wichtig ist, ist, wenn ich das wirklich will, dann bin ich auch bereit, an mir zu arbeiten. Und da sehe ich auch die ganz große Chance vom Nestmodell. Wenn ich mich aus einer Partnerschaft löse, geht das normalerweise mit Verletzungen einher. Das Leben verändert sich sehr und ich kann nicht nur eine Mediation empfehlen. Ich kann auch sehr empfehlen, sich eine Psychotherapeutin oder einen Coach zu suchen, um diese Trennung aufzuarbeiten. Weil wenn du im Nestmodell lebst, wirst du immer wieder darüber stolpern, dass dein Partner, also ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt immer nur Partner sage, aber ich hatte halt einfach einen Partner, dass du dann immer wieder über Dinge stolpert am Ex-Partner, die einen nerven. Wenn du jetzt im Wechselmodell lebst und dein Waschmittel ist aus, dann bist du selbst dran schuld und brauchst dich über niemanden als dich selbst ärgern. Wenn du aber im Nestmodell lebst und es wäre eigentlich ausgemacht gewesen, er kauft Waschmittel nach und er tut's nicht, dann ärgerst du dich. Und wenn du in einem Trennungsprozess bist und da immer wieder du dich über etwas ärgerst, da gehört einfach viel dazu, dass man aufhört, den Ex-Partner nur schwarz zu sehen und mit milde Nachsicht und Wohlwollen den Ex-Partner betrachtet. Das ist sehr wichtig. Und da ist professionelle Hilfe hilfreich, absolut. Es geht einem einfach besser.
Professionelle Hilfe zusammen als getrenntes Paar oder beides. Auch jeder Einzelne oder jede Einzelne für sich?
Beides, ja. Das also sagen, ich habe beides gemacht.
Das sagen ganz viele, die bei mir im Podcast sind, ob es Eltern sind oder Kolleginnen und Kollegen sagen, sucht euch jemanden, der oder die euch durch die Trennung begleitet. Gern auch zusammen, aber manchmal wollen es ja nicht beide, dann auch alleine, um für euch da eine Klärung zu finden, um den Fokus aufs Elternsein zu richten und nicht aufs Trennung verarbeiten. Und wenn auch zeitversetzt zusammenlebt, wie im Nestmodell, ist dann natürlich noch eine ganz andere Möglichkeit, den anderen zu triggern, was sonst auch geben kann bei einer Übergabe oder bei einer Absprache, die nicht eingehalten wird oder so. Aber du erwähnst es schon, man führt letztendlich einen gemeinsamen Haushalt, wenn auch zeitversetzt. Und nach dem, was ich so gehört habe, da kannst du bestimmt gleich ergänzen, ist Nestmodell auch dann eine große Herausforderung, wenn beim Zusammenleben so Haushaltsdinge, nenne ich es mal, schon nicht so gut funktioniert haben, weil das bleibt erhalten. Die Trennung löst dann beim Nestmodell nicht alles, sondern es bleiben die Themen aus der Paarbeziehung weiterhin vorhanden. Und dann muss geschaut werden, wie das gelöst werden kann. Wie hast du das erlebt? Wie war das bei euch, soweit du erzählen möchtest oder bei anderen Eltern, mit denen du sprichst oder arbeitest, wie die das gemeinsame Haushalten nach der Trennung erleben? Wirklich auch so im Sinne von Ordnung und Kühlschrank füllen, was ich eben erzählt hatte. Was sind da deine Erfahrungswerte dazu?
Grundsätzlich ist es sicher eine gute Grundvoraussetzung, wenn man ein ähnliches Reinlichkeitsbedürfnis hat. Das macht das Nestmodell deutlich einfacher. Es gibt aber auch viele Tricks, wie man sich helfen kann. Klare Abkommen sind super wichtig. Und was zum Aushandeln der klaren Abkommen meiner Erfahrung nach auch sehr, sehr wichtig ist, sind, ich nenne es gerne Nestgespräche. Das sind Zeiten, die ich mir mit dem Vater meiner Kinder nehme, um Dinge einfach zu besprechen, die das Nest betreffen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das auf neutralem Boden lustigerweise, ich weiß nicht genau warum, weil wir haben ein gutes Auskommen, aber wenn wir uns in einem Kaffeehaus treffen, sind die Gespräche viel produktiver, als wenn wir uns zu Hause treffen. Also wir haben am Anfang versucht, das beim Wechsel zu machen, dass wir Sachen absprechen. Das ist aber sehr schwierig, vor allem wenn die Kinder da sind. Ich würde generell empfehlen, den Wechsel so zu machen, dass die Kinder gerade in der Schule oder im Kindergarten oder wenn sie noch sehr klein sind, Oma, Opa, irgendwie Nachbarn. Das ist sehr hilfreich, die Trennung nicht zu machen, wenn die Kinder zu Hause sind, sondern wenn sie eben nicht da sind. Und ich habe dann versucht, in der Zeit auch mit dem Vater meiner Kinder Haushaltsdinge zu besprechen. Aber vielleicht geht es nun so, ich weiß es nicht, aber man hat einfach woanders einen neutraleren Kopf. Das kann ich sehr empfehlen. Und Dinge, die man da ausmachen sollte, ist ganz banale Dinge. Wer kauft ein, wer kauft wann ein, wie wird die Wohnung hinterlassen? Also wie ist das mit der Wäsche? Hat der Wäschekorb leer zu sein? Darf Wäsche am Strick hängen? Oder was soll im Kühlschrank sein? Es ist zum Beispiel ein Ding der Unmöglichkeit, die Kinder in der Früh schon zu übernehmen, ohne dass man vorher einkaufen gehen kann, wenn einem der Ex-Partner nichts im Haushalt gelassen hat, was die Kinder gerne frühstücken. Also das startet der Tag schon einmal ganz mies. Also es muss schon klar sein, dass gewisse Dinge so zu sein haben bei der Übergabe und da muss man sich darauf verlassen können. Das ist wichtig und es darf aber durchaus passieren, dass wenn einmal, es kann immer was sein, dann muss man dem anderen halt verständigen. Dann schreibt man eine Nachricht und schreibt, du, tut mir leid, ich bin nicht mehr zum Einkaufen gekommen, es fehlt X, Y und Z, dass sich der andere darauf einstellen kann, das ist super wichtig. Und sehr hilfreich sind auch Online-Tools. Also wir haben eine synchronisierte Einkaufsliste. Wenn jetzt ich den letzten Erdäpfel aus der Kiste nehme, dann schreibe ich Erdäpfel auf die Einkaufsliste und der Nächste, der einkaufen ist, hat dann eine aktuelle Einkaufsliste und der weiß dann einfach, was fehlt, wurscht, ob er gerade zu Hause ist oder nicht, weil das auf dieser Liste steht. Und das Zweite ist der synchronisierte Kalender, der ist auch absolut unabdingbar. Also wir haben einen eigenen Nestkalender, wo ich alles reinschreibe. Ja, und was auch noch super, super wichtig ist, sind Kommunikationsregeln. Ich habe am Anfang, ist einfach wahnsinnig viel zu klären. Es spielt sich dann ein, aber in der Anfangszeit ist so viel zu klären und man tendiert dann dazu, dem, also ich zumindest tendiere dazu, dass man ständig kommuniziert, dass man Nachrichten hinterher schickt. Dann ist der andere aber gerade in der Arbeit, hat keinen Kopf dafür, vergisst das zu beantworten. Für dich ist die Information aber wichtig und du ärgerst dich dann. Und das führt eigentlich nur zu Streit. Darum haben wir ein Whiteboard. Ich mache das so, ich verlasse mein Nest immer mittwochs und ich schreibe alle Punkte, die mir wichtig sind. Schon während ich die Woche da bin, schreibe ich auf dieses Whiteboard immer nur ein Stichwort. Und ich spreche dann eine Sprachnachricht auf, eben kurz bevor ich das Haus verlasse, wo ich all diese Punkte erläutere. Wo ich dann sage, okay, pass auf, Punkt 1, da geht es mir um dieses, jenes. Und wenn er dann nach Hause kommt, dann sieht er die Liste. Er kann sich die Sprachnachricht abhören, wann immer er Zeit und vor allem Kopf dafür hat. Der kann ja nicht in der Arbeit, wenn er gerade ein Meeting hat, auf meine Bedürfnisse eingehen oder auf die Punkte eingehen, die wichtig sind. Sind ja nicht unbedingt meine Bedürfnisse. Aber er sucht sich den Zeitpunkt, wann er darauf eingeht, selbst aus. Dafür kann ich mich auch darauf verlassen, dass jeder Punkt abgehandelt und beantwortet wird. Das hat aber ein großer Mindchanger, muss ich sagen, in unserem Nest, dieses System. War sehr hilfreich.
Sehr nützliche und sehr praxisnahe Tipps. Da merkt man wirklich, dass ihr das schon eine Zeit lang lebt. Nochmal kurz zu den Übergaben oder Wechseln. Ich bin sowieso nicht so ein großer Fan davon, dass bei der Übergabe der Kinder so grundlegende Dinge besprochen werden, weil das eine sensible Zeit ist, um die wirklich die Kinder zu übergeben und sich darauf zu fokussieren. Und deswegen finde ich es interessant, ich erlebe das bei anderen Umgangsmodellen, aber auch beim Nestwechsel, dass du sagst, mach das, wenn die Kinder nicht da sind. Und das Wort Nestgespräche werde ich mir merken, wenn ich darf. Das gefällt mir richtig gut. Also du hast schon ganz viel gesagt, was Eltern regeln sollen und wann es hilfreich sein kann, Nestmodell zu leben und wann vielleicht nicht so passend. Ich hatte gerade einen Fall, die hatten ein Nestmodell, aber ein unfreiwilliges, nenne ich es mal. Das war einfach so eine Übergangszeit, dazu kommen wir gleich. Und die haben wirklich jede Nudelpackung beschriftet, wer die gekauft hat. Und ich denke, dann ist es auch eher eine Herausforderung. Also so ein Hauch Toleranz und Großzügigkeit, wenn man die in der Lage ist zu geben nach einer Trennung, kann auch hilfreich sein. Oder wie siehst du das?
Mein Gedanke, wenn ich mich über irgendwas ärgere, was mit Geld zu tun hat, ist, wie viel kostet eine strittige Scheidung? Wie viel kostet eine Packung Nudeln? Das muss man immer im Kopf behalten. Also wenn man sich einig ist und viele Dinge nicht strittig vor Gericht klären muss, ist es so, so, so viel billiger als eine Packung Nudeln oder wenn der Ex-Partner mal in der Pizzeria mit der Haushaltskarte gezahlt hat, obwohl das nicht ausgemacht war, was auch immer. Wir sind alle Menschen, uns passieren Fehler, wir verwechseln Dinge, wir vergessen Dinge, das passiert uns allen. Und das ist also wirklich Wohlwollen und Milde dem Ex-Partner gegenüber. Das sind zwei Worte, die Seele streicheln und das Nestmodell leichter machen.
Auch Pragmatismus höre ich daraus, zu sagen, lohnt es sich hier eine Diskussion zu eröffnen oder spare ich mir die vielleicht lieber für wirklich wichtige Themen, wenn es um die Kindererziehung geht oder wo man wirklich auch sagt, das ist mir wichtig, da möchte ich, dass die andere Person mich gut versteht. Du hast schon angefangen mit Geld, dann lass uns doch mal über Geld sprechen.
Lass uns zuerst noch über was anderes sprechen und zwar noch einmal zum Wohlwollen zurück. Was beim Wohlwollen hilft, ist Information. Also ich war zum Beispiel eine ganz hässliche Darmgrippe mal gehabt, wie ich die Kinder gehabt habe. Und ich habe natürlich im Haushalt nichts gemacht. Ich war froh, dass ich da ja überlebt.
Überlebt, ja.
Aber ja, und ich habe einfach eine Nachricht hinterlassen, dass ich krank war. Oder ich habe ihm geschrieben, ich bin krank und ich kann das Haus nicht in dem Zustand hinterlassen, wie wir uns ausgemacht haben. Und es war so schön, weil es einfach, wenn ich nichts gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich eine Rüge gekriegt, dass die Wohnung nicht so ausschaut, wie sie sein sollte. Und das hat sie auch definitiv nicht. Und er wäre im vollen Recht gewesen, sich bei mir zu beschweren, aber es ist sogar noch ins Gegenteil verkehrt. Er hat gesagt, du, ich habe eh noch nichts vor, ich komme jetzt und ich hole die Kinder und du schlaf dich aus. Und er hat sie genommen, hat einen Ausflug gemacht und wenn man einfach menschlich bleibt, kommuniziert und also das war wirklich ein schönes Erlebnis für mich. Er hat sie einfach abgeholt und hat mit ihnen was Schönes gemacht und ich habe den ganzen Tag ausschlafen können und mich auskurieren und im Bett bleiben und musste sie nicht versorgen. Das war schön. Aber da hat er nur die Chance, darauf zu reagieren, wenn ich in die Information gehe.
Ja, das ist auch ein Grundsatz der Mediation, dass Transparenz eine Voraussetzung für gegenseitiges Verständnis ist. Und das ist ein wunderschönes Beispiel für Elternteam. Sowas würde ich natürlich gern erzählen, mir manche Eltern, dass sie sich wirklich dann auch unterstützen und nicht sagen, nee, ich bin erst Freitag um 12 dran, sondern komm, ich nehme die Kinder, ist ja letztendlich zum Wohle der Kinder auch, wenn die Mutter sich auskurieren kann. Also ein sehr schönes Beispiel dafür. Jetzt würde ich doch noch kurz mit dir gerne über Geld reden, weil viele sagen ja, Nestmodell ist nur was für Reiche. Ich habe vorher auch kurz gedacht, im Haushalt kann es auch helfen, wenn man eine Putzfrau hat. Und dann dachte ich mir auch, wenn man sich die leisten kann, aber die kann auch ihr Geld wert sein oder Putzmann gibt es bestimmt auch. Wie sieht es denn mit Finanzen aus beim Nestmodell? Das zwei Fragen hierzu. Einmal, ist es wirklich so viel teurer? Und die zweite, was sollte geregelt werden an finanziellen Fragen?
Also ich möchte gerne auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist die Wohnung, also die Wohnsituation. Und das zweite ist die Einkommenssituation. Wenn wir zuerst zur Wohnsituation kommen, ich bin kein Immobilienspezialist, aber zumindest in Wien ist es so, dass die Betriebskosten und die Nettomiete auf den Quadratmeter berechnet werden. Natürlich gibt es jetzt Lagen, die teurer sind und Lagen, die günstiger sind oder besser ausgestattete Wohnung ist natürlich teurer. Aber wenn wir all diese Aspekte ausblenden und uns rein nur auf die Quadratmeter fokussieren, also sprich, wir haben genau die gleiche Lage, genau den gleichen Standard, dann ist es eigentlich nur relevant, wie viel Quadratmeter du zum Leben brauchst. Und wenn ich jetzt eine Wohnung hernehmen für eine vierköpfige Familie. Ich glaube, dass jetzt 100 Quadratmeter wird mir jetzt niemand böse sein, wenn ich das hernehme, als Beispiel. Und du trennst dich jetzt und machst das Wechselmodell. Sagen wir, du hast zwei Kinder. Das heißt, du brauchst eine Wohnung mit drei Schlafzimmern. Und außer du schläfst im Wohnzimmer. Aber du brauchst eine Wohnung mit drei Schlafzimmern. Wie viel Quadratmeter hat eine Wohnung mit drei Schlafzimmern? 90? Weiß ich nicht. Sagen wir mal 90 Quadratmeter, das braucht aber der andere auch. Das heißt, du hast insgesamt einen Quadratmeterbedarf von 100, also 180 Quadratmeter, also 2 mal 90. Wenn du jetzt das Nest behältst, das von mir aus die 100 Quadratmeter hat, und du hast quasi nur einen Zweitwohnsitz, dann brauchst du ja nicht mehr als 30 Quadratmeter. Also ich zumindest brauche das nicht, weil ich habe in meiner Nicht-Nest-Wohnung, ich habe ja nicht alles doppelt, also Dinge, die du lagerst, wie Dokumente oder was auch immer, du hast ja deshalb nicht gleich den doppelten Lagerbedarf. Das heißt, mir reicht eigentlich eine 30 Quadratmeter Wohnung völlig. Das heißt, hast du jetzt zwei 30 Quadratmeter Wohnungen und die 100 Quadratmeter Nest, bist du bei 160. Insofern halte ich das für einen Mythos, dass das Nestmodell teurer sein muss.
Genau, ich wollte das gerade noch ansprechen, dass ihr, danke erstmal für die Klarstellung, bei euch ist es ja auch so, dass ihr euch auch die Ausweichwohnung teilt, also die zweite Wohnung. Manche machen das nicht oder geteiltet am Anfang, als das Nestmodell anfing. Manche machen das nicht oder viele machen das nicht, wohnen dann aber auch oft bei neuen Partnerinnen oder in der WG erstmal oder mit Freunden oder auch manchmal bei ihren Eltern wieder. Also suchen da erstmal eine günstige Variante. Das heißt, Nestmodell ist vor allem dann teuer, wenn man drei hochwertige Wohnungen haben möchte, auch mit einer gewissen Größe. Und da gebe ich dir völlig recht, das ist beim Wechselmodell, hat man dann eben zwei wirklich große kindgerechte, weil auch wenn die Kinder nicht die ganze Zeit da sind, will man die nicht auf dem Boden schlafen lassen im Wohnzimmer, sondern braucht zumindest ein Kinderzimmer. Und ich glaube sogar selbst beim Residenzmodell, wenn man die Kinder nur jedes zweite Wochenende sieht, möchte man nicht, dass die im Wohnzimmer auf dem Boden schlafen, sondern denen mindestens ein Kinderzimmer zur Verfügung stellen. Das kostet auch Geld. Also Trennung an sich ist einfach teuer, weil man mehr Wohnraum braucht. Und lass uns doch nochmal darüber sprechen, was ihr an Finanzen, du kannst auch losgelöst von deiner Familie, was ihr an Finanzen besprochen habt, beziehungsweise du findest, was man vorab besprechen sollte, wenn man das Nestmodell ins Auge fasst.
Wichtig ist natürlich der Betreuungsschlüssel. Wenn beide Partner ein circa gleich hohes Einkommen haben und die Kinder jeweils 50-50 sich teilen, dann ist es nur logisch, dass alles andere auch 50-50 geteilt wird. Bei uns hat es sich bewährt und das kann ich auch sehr empfehlen, dass man halt 3 Konten hat. Normalerweise haben das die meisten Menschen sowieso schon vor der Trennung. Jeder ein Konto plus ein gemeinsames Haushaltskonto, wo beide zeichnungsberechtigt sind. Dann hat man eine Liste, was für Ausgaben von diesem Haushaltskonto zu decken sind. Also bei uns ist das zum Beispiel ganz klar, also wenn ich in den Supermarkt Lebensmittel einkaufen gehe, dann zahle ich mit der Karte für dieses Konto. Da gibt es keine Diskussion. Wenn ich ins Gewandgeschäft gehe und den Kindern Gewand kaufe, da gibt es keine Diskussion. Wenn es ums Haus geht selbst, haben wir das Abkommen, dass wir darüber sprechen, wenn wir eine größere Ausgabe machen. Also wenn ich jetzt Packung Gläser um 20 Euro kaufe, weil es kaum mehr Gläser ist, ist das keine Diskussion. Da frage ich meinen Ex-Mann nicht. Aber wenn es jetzt eine größere Anschaffung ist, zum Beispiel der Staubsauger ist kaputt und das kostet jetzt, weiß ich nicht, 300 Euro, einen neuen anzuschaffen, dann redet man sich da schon zusammen, weil das sind Haushaltsausgaben meiner Meinung nach. Also ein Staubsauger, das gehört zum Haushalt und das wird dann auch von diesem Konto bezahlt, zumindest bei uns. Aber das ist Ausmachungssache und das muss klar sein. Und es ist immer gut, wenn man Dinge verschriftlicht und eine Liste hat. Geht jetzt gar nicht darum, dass jemand den anderen betrügen will. Es geht einfach darum, dass das Gedächtnis nicht unbedingt sich merkt, was man vor 2 Jahren besprochen hat.
Und da ist, glaube ich, auch Großzügigkeit hilfreich. Mir erzählen manche Eltern, dass der eine Elternteil immer Bio kauft und für sich selbst dann auch eher teure Lebensmittel, während der andere im Discounter einkauft und sagt, das ist dann ungerecht. Also dass man da entweder Toleranz walten lässt oder klare Regelungen festlegt, damit man eben nicht die Nudelpackung beschriften muss, sondern da auch großzügig miteinander umgehen kann. Was so direkt nach einer Trennung eine Herausforderung ist. Das wissen wir beide aus vielerlei Erzählungen, auch von anderen Eltern.
Es kann aber auch ein Auftrag für eine psychologische Betreuung sein, dass ich jetzt zu einer Therapeutin gehe und sage, ich bin in Trennung, ich möchte eine Begleitung, ich will meine Trauer, ich will meine Wut, ich will was auch immer aufarbeiten und ganz klar den Auftrag ausspreche. Ich möchte, dass Sie mir helfen, auf meinen Ex-Partner oder was auch immer nicht mehr wütend zu sein oder ihn mit Wohlwollen betrachten zu können. Das kann ein Therapieauftrag sein. Finde ich total schön, wenn man das macht.
Gut, dass du das nochmal ansprichst. Zum Abschluss noch die Frage, was würdest du der Barbara von damals zum Zeitpunkt der Trennung beziehungsweise Eltern, die uns zuhören und übers Nestmodell nachdenken, raten oder als Tipp mitgeben, als Inspiration?
Ja, ich glaube, ich habe eh schon sehr, sehr viel gesagt. Ich meine, diese Milde, dieses Wohlwollen, sich daran erinnern, man hat diesen Partner einmal gewählt, weil man ihn gut fand und er hat einem mindestens ein wundervolles Kind geschenkt. Man hätte dieses Kind oder diese Kinder nicht ohne ihn oder sie. Und da Dankbarkeit versuche zu empfinden, weil all diese Milde, Wohlwollen, das ist nur dann möglich, wenn man wirklich im Reinen ist und das Nestmodell auch als Chance betrachten, diese Aufarbeitung, das heißt Aufarbeitung, weil es Arbeit ist, das ist anstrengend, das tut teilweise auch wirklich weh, aber es steht was dahinter, was sich lohnt und das muss man auch immer im Auge behalten. Was steht dahinter? Wofür tue ich das? Ich erhalte meinen Kindern das Nest, wo sie zum Beispiel ihre Haustiere behalten könnten, weil müsste ich in eine Wohnung ziehen, müssten die ihre geliebten Haustiere zum Beispiel hergeben oder immer das Ziel, das, wofür ich es tue, immer wieder mich erinnern, warum mache ich das? Warum? Was ist mein Ziel? Warum will ich das für meine Kinder? Was haben sie davon? Und ganz wichtig, man muss auch immer schauen, wie es einem selber geht. Und ich behalte auch für mich, dass ich durch meine harte Arbeit und die Arbeit an meiner Persönlichkeit hat mir wahnsinnig viel gebracht. Dass ich bin ein anderer Mensch als vor einigen Jahren und das tut mir sehr gut und das war sehr schön. Und das war der ganze Prozess eindeutig wert. Und das Wichtigste eigentlich ist, ich lebe meinen Kindern vor, dass man trotz Differenzen, trotz Trennung gute Lösungen finden kann, miteinander sprechen kann, Konsens finden kann. Und wenn Kinder so aufwachsen, glaube ich, kriegen sie ein gutes Stück fürs Leben mit. Ich verstecke meine Gefühle auch nicht vor meinen Kindern. Ich glaube, dass sie auch ganz viel davon haben, wenn ich mit ihnen teile meine Emotionen. Sie verstehen mich dann auch besser, wenn sie wissen, wie es mir gerade geht. Ich bin da ganz ehrlich und offen zu ihnen und ich glaube, dass sie das sehr viel davon auch mitnehmen können in ihr Erwachsensein.
Vielen Dank, Barbara, für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.